Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, darf ich Ihnen das einschätzen?
Ja, gerne. Schauen Sie, haben Sie Ihnen gesagt?
Sie auch?
Ja.
So, ja, kommt fast besser dahin, genau. Gut. Ja, muss man mal gucken, Mikrofon. Soll ich es eher in die Hand nehmen?
Ja, geht so.
Ich glaube, ich nehme es lieber in die Hand, genau. Sonst haben wir als hier dieses Ding und wer immer ein Foto... Genau. Dann quer rüber. So, dann fallen auch die Fotos leichter, wenn man nicht die Stange sozusagen davor hat. Herzlich willkommen hier auf der Leseinsel Religion, und es geht auch um Luther. Es luthert ja gewaltig. Herr Birnstein kommt direkt aus Wittenberg und sagt, da wird schon kräftig gebaut, aber nicht nur da. Es ist nämlich schon vorgebaut worden, die Verlage haben nämlich vorgebaut. Die haben ganz viele Bücher gemacht, die Sie alle sehen und teilweise, wir haben eine ganze Reihe hier vorne, die Sie nachher auch einfach sich anschauen können. Und wir wollen, vier haben wir einfach mal rausgegriffen, nämlich... einfach der Reihe von Mensch Martinus, warum uns Luther zu Herzen geht, von Uwe Birnstein. Wir haben von Daniela Blum der katholische Luther. Auch das ist ein Aspekt, der in diesem Jahr ganz stark wieder zum Tragen kommt. Wir haben von Bischof Hans-Jörg Voigt Luther zum Nachdenken, ein Begleiter durch das Jahr. Und wir haben die Frauen natürlich, die wir nicht vergessen wollen und dürfen, nämlich selbstbewusst, mutig, fromm, die Frauen, die die Reformation mitgestaltet haben, damals auf zur Reformation. Ja, und dazu gibt es zu jedem Buch natürlich auch ein Gesprächspartner. Wir haben, ich fange mit den Damen an, wir haben Dr. Christina Dronsch, die Dozentin für Neues Testament, Ethik und exegetische Übungen am Wichern-Kolleg des Johannes-Stifts in Berlin ist und die sich sehr, sehr ausführlich mit den Frauen in der Reformation auseinandergesetzt hat. Wir haben Reinhilde Ruprecht, die Verlegerin der Edition Ruprecht ist. Und auch sonst noch manches Ehrenamt, stellvertretende Vorsitzende bei den evangelischen, oh Gott, wie heißt das jetzt, evangelische Medienverband, genau, ist und da also auch die Fahne der religiösen Verlage hochhält. Wir haben Jörg Persch zu meiner Linken, der Geschäftsführer der Verlage Fink und Schöning ist, die hier in der Verlagsgruppe Brill für Deutschland ist er zuständig. Und last but not least, er war der Erste vom Buch, aber in der Reihenfolge, Uwe Birnstein, Journalist, Buchautor und Theologe und er wohnt eben ja mitten in Wittenberg. Vielleicht, wenn Sie ganz am Anfang nochmal sagen, Wittenberg, wie läuft das zurzeit? Eine einzige Baustelle, vielleicht wenn Sie sich teilen gerade.
Ja, der Frost geht aus den Böden und die Wittenberger haben sich viele Bauprojekte vorgenommen in den ganzen Räumen dieser Weltausstellung Reformation. Und es ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Also die Wittenberger kriegen langsam mit, es wird etwas Großes passieren, was nicht nur Nachteile hat durch die vielen Menschen, die die Stadt, ich sag mal, belagern, sondern das hat auch viele positive Auswirkungen auf den Ruf, auf das Image Wittenbergs. Also alles wird noch schöner gemacht und wer in diesem Jahr nicht hinfährt, der verpasst wirklich was.
Also ein Appell, wer immer hier ist, so weit ist es nicht von hier, fahren Sie hin. Ich komme zu einem Aspekt, der in diesem Jahr wirklich von den Zeitschriften auch immer wieder aufgegriffen wird, nämlich ein Aspekt, der lange vernachlässigt worden ist, das Katholische bei Luther. Wir wissen, er war Augustinermönch und hat also wirklich am Anfang sich sehr intensiv mit allem beschäftigt, hat sozusagen das Katholische in sich aufgesogen. Und bis er dann zu der Stelle kam, wo es hieß Sola Scriptura, also auch zurück zu die Schrift, die also wirklich wichtig ist, das Evangelium, auf das er sich rückbesinnen wollte und rückbesinnt hat, dass er das in den Mittelpunkt gestellt hat. Und er hat ganz viele Ideen, ganz viele Vorschläge gehabt, aber es sind natürlich immer noch katholische Dinge in ihm geblieben. Vielleicht, Herr Persch, was ist sozusagen eigentlich noch das Katholische, was wir an Luther noch bemerken können?
Dankeschön. Luther hat natürlich auch seine eigene Entwicklung durchgemacht. Wenn man das Pferd von hinten aufzäumt, kann man eigentlich sagen, dass er sich von der altgläubigen Kirche doch geradezu radikal abgewandt hat. Den Papst als Antichristen zu bezeichnen, bedeutet schon eine radikale Abkehr. Nichtsdestotrotz hat er natürlich seine Wurzeln in der Scholastik, die er aber auch als Bildungsprogramm ablehnte. Der Rekurs zur Schrift nach dem Motto Sola Scriptura ist nur zu verstehen unter dem systematisch-theologischen Motto der Rechtfertigung allein aus Gnade, also Sola Gratia. Dennoch gibt es natürlich auch in seinem Denken immer noch katholische Wurzeln. Ich denke an die Sakramentenlehre. Sein Abendmahlsverständnis ist nicht so radikal wie Zwinglis oder Calvins. Da gibt es immer noch substanzielle Züge. Und von daher ist er da ein bisschen näher am Volk, hätte ich bald gesagt. Ebenso auch mit seiner Gottesdienstordnung. Vielleicht zunächst soweit.
Da muss ich gerade nochmal sozusagen nachfragen. auf dem Weg hierhin im Zug hatte ich einen Bekannten und wir sprachen darüber, jetzt das Thema, was hier sein wird. Und dann sagt er, Moment mal, wie ist das eigentlich bei der Wandlung bei den Lutheranern? Glauben die jetzt, dass das da jetzt gewandelt ist oder nicht? Die meisten glauben das doch nicht. Aber irgendwo hat er gesagt, hatte er gehört, also bei den Lutheranern ist das anders und der Luther hätte das auch geglaubt. Jetzt haben wir einen Fachmann hier, weil das ja sozusagen das Katholische ist, dieses Prinzip, dass in dem Moment der Wandlung, also Transubstantiation. Ja, genau. Also wie verhält sich das da?
Jetzt fragen Sie einen Erzreformierten.
Einen Erzreformierten, okay.
Also bei Luther ist es so, dass er im Grunde von der Konsubstantiation spricht. Das bedeutet, dass die Substanz des Blutes Christi zur Substanz des Weines und zur Substanz des Brotes hinzutritt. Das Ganze natürlich im Mysterium aufgehoben, also von daher bleibt er ein bisschen katholisch und wehrt sich dagegen gegen jedes symbolische Verständnis, dass nämlich die sakramentale Einheit nur im Heiligen Geist, so wie Zwingli das sagt oder auch wie Calvin das sagt, vollzogen wird.
Ja, Sie haben hier auch eine lutherische Theologin sitzen in der Funktion als Verlegerin für Hans-Jörg Vogt, der kurzfristig verhindert war und Bischof einer lutherischen Kirche ist. Also in diesem Buch finden Sie auch zwei Texte von Luther selbst zum Thema Abendmahl in verständliches Deutsch gebracht. Da kann man ein bisschen was lesen, um zu der Frage aus dem Zug zurückzukommen. Martin Luther hat sehr viele ganz praktische Ratschläge gekriegt. Der war so ein bisschen wie der Top-Manager der Reformation in Europa. Da sind einfach unendlich viele Briefe eingetroffen und dann auch so, wie machen wir das denn jetzt mit unserem neuen Abendmahlsverständnis? Und da hat er auf einen dieser Briefe gesagt, also die Elemente Brot und Wein können auch nach dem Gottesdienst, obwohl, wie Herr Persch gerade erläutert hat, sie dann ja nicht mehr Leib und Blut Christi sind. Aber Luther hat gesagt, sie können trotzdem zu Kranken und Gebrechlichen getragen werden, hingebracht werden, wenn diese innerlich dem Gottesdienst und der Abendmahlsliturgie gefolgt sind. Wie das medial ging, bevor es Skype gab und Lautsprecherübertragungen, das muss man sich ausmalen, aber vielleicht ist...
Der feste Glaube muss da geholfen haben, ganz sicher. Top-Manager hat eben gerade Frau Rupprecht Luther bezeichnet. Sie haben sich, Herr Birnstein, sehr intensiv befasst mit dem Leben. Top-Manager, trifft das sozusagen diesen ja sehr medialen und gewandten Mönch?
Na, ich glaube, Top-Manager weniger. Er hatte eher eine Top-Managerin neben sich, nämlich Katharina, die den ganzen Hof da und das ganze Gästekloster war das also etwa gemanagt hat. Und Martin Luther hat kräftig vor sich hin gedacht, gelebt und auch ordentlich geschimpft gegen die alte Papstkirche und hat sich dann und wann in seinen Schriften dann auch dazu versteift, das mal in Schriftform zu bringen. Aber er war kein Systematiker, er war natürlich ein bibelkundiger Theologe, aber war eher ein Lebemensch, so stelle ich ihn mir vor, der einfach dem das Herz am rechten Fleck war und deswegen geht er uns so zu Herzen. Das habe ich in meinem Buch versucht herauszustellen, warum uns Luther zu Herzen geht.
Aber Sie haben ja auch, also in Ihrem Buch steht auch, 80.000 Blätter sind von ihm erhalten. Und wenn die erhalten sind, können wir vorstellen, wie fleißig dieser Mensch geschrieben hat. Und eben nicht Copy and Paste, nein, das gab es nicht, sondern alles brav mit der Hand. Er hat auch ganz viele Sendschreiben an die unterschiedlichsten Leute geschrieben. Also fast schon sozusagen. Hat er nicht etwas dirigiert auch oder versucht, eben darüber Einfluss zu nehmen? Also die Leute haben ihn ja bestürmt mit Fragen nach dem Motto, mache ich das richtig, mache ich das falsch? Wie müssen wir das machen? Also ist da nicht sozusagen dieser dirigierende Manager?
Er saß natürlich in der Mitte eines Netzwerkes von dieser Bewegung der Reformation, die sich ganz schnell auch über ganz Europa ausbreitete. Aber er saß da nicht alleine. Also Philipp Melanchthon saß neben ihm, der große Lehrer Europas, der Luthers manchmal etwas hurtige Gedanken dann auch wieder runtergebracht hat. auf diskutable Formen. Aber dieses Ganze, oder mal anders angesetzt, Sie sagten schon, ich komme aus Wittenberg und da sind sehr viele Reisegruppen. Und im Lutherhaus, da kommen auch viele Menschen aus Amerika, aus den USA. Und der Leiter des Lutherhauses, Herr Dr. Rhein, der sagte mir, es ist wirklich frappierend, die Leute sehen Luther als Heiligen. Der geht denen zu Herzen. Also die sind weniger an den Fragen, an denen wir interessiert sind, Transsubstantiation und so weiter interessiert, sondern an diesem Menschen Luther, der für sie eine riesige Vorbildfunktion hat. Und ich habe in meinem Buch etwas versucht, das zu verstehen oder etwas zu psychologisieren, Luthers Verhältnis zu seinem Vater zum Beispiel, das geht den Menschen zu Herzen, dieser überaus strenge Vater, der nichts an Luther, am Kind Luther ungeformt sein lassen wollte. Und dann diese Beobachtung, Luther kämpfte mit diesem strafenden Gott, da kann man ja sehr leicht auch auf seine persönliche, biografische Vatergeschichte kommen. Und die Sachen, die rühren die Menschen, glaube ich, an und die theologischen Diskussionen sind wahnsinnig spannend, aber, glaube ich, doch den Fachleuten vorbehalten.
Er hat ja auch dann seinen Namen geändert.
Von Luda, Luther mit TH, was an das griechische Wort Eleutros, der Freie, hinweist. Und das ist auch ein Schritt der Befreiung von seinem Vater etwas.
Jetzt hat Herr Birnstein gesagt, die eigentliche Managerin, das war Katharina von Bora, die musste das alles wuppen in dem großen ehemaligen Kloster, das nun das Wohnhaus und Gästehaus eigentlich war. Sie haben sich intensiv mit den Frauen beschäftigt und Katharina von Bora, die kennen wir alle. Sie haben einen Namen aufgetan, wo ich zu meiner Schande gestehen musste, oh Gott, was habe ich für Wissenslücken, die kenne ich alle gar nicht, fand das aber hochspannend. Was waren das für Frauen in Summe, die sich da einfach von sich aus eingesetzt haben und gesagt haben, Moment mal, jetzt, wir fragen nicht, wir handeln.
Ja, was waren das für Frauen? Das waren Frauen wie du und ich letzten Endes. Es waren Frauen, die in Rollen regelrecht gefallen sind. Die haben keine vorgeschlechten Berufsbiografien oder Vorbildfunktionen gehabt. Es waren Frauen, die aus dem Kloster geflohen sind, wie eben Katharina von Bora. Was ihre Welt neu jetzt bringen wird, war vollkommen undefiniert. Das ist das Spannende daran. Es waren Frauen, durchaus auch adelige Frauen, die einfach begeistert waren von diesen Ideen der Reformation und gesagt haben, dafür brenne ich wirklich. Und zwar als religiöses Moment, nicht sozusagen als eine politisch-gesellschaftliche Bewegung, sondern es war gerade das Religiöse, das sie zutiefst angesprochen hat und ihnen auch ungeheures Selbstbewusstsein gegeben hat, mit ihrem Wort, mit ihrer Stimme in die, kann sagen jetzt heutige Begriff, die Öffentlichkeit zu gehen. Und es waren auch teilweise einfach vermögende Frauen, wie eine Margarete von Blara, die vielleicht zu Recht neu zu entdecken ist als eine, die die Diakonie letzten Endes von ihrem Gedanken her schon vor 500 Jahren getragen hat.
Warum sind die eigentlich in die Vergessenheit geraten? Also damals kannte man sie ja offensichtlich schon, die haben korrespondiert. Und die eine Frau, jetzt muss ich gerade überlegen, Agula, der seltene Name, Agula von Grumbach, die, Sie sagen, die hat sich einfach eingemischt in Wittenberg und hat dem Stadtrat aber sowas von Zunder gegeben, dass der richtig bedrängt war. Und die waren das überhaupt nicht gewohnt und haben gesagt, Moment mal, was tut die da? Und dann war das plötzlich öffentlich, die Flugschrift war öffentlich und die mussten reagieren.
Ja, vielleicht ein gutes Beispiel, wie letzten Endes Erinnerung funktioniert. Wir erinnern nur das, was wir mit Bedeutung versehen und die Zeugnisse, tatsächlich auch die Schriftzeugnisse, die es bei Agula von Grumbach übrigens in einer Auflagenstärke gibt, wie auch Luthers Schriften an Auflagenstärke erreicht haben, sind in Vergessenheit geraten. Und man kann vielleicht sagen, schön, dass wir uns nach 500 Jahren gebündelt auf den Weg machen, diese Schriften teilweise neu zu entdecken und auch die Frauen, von denen literarisch nichts direkt überlegt ist, wie bei Katharina von Bora, von ihr existiert kein einziges Schriftstück, obwohl sie wissentlich geschrieben hat, korrespondiert hat, sozusagen ein Stück weit wieder aus der Erinnerung hervorzuholen. Also es ist letzten Endes eine Erinnerungsgeschichte, die noch erinnert werden muss.
Was Sie auch ganz stark beschreiben oder erwähnen, ist, dass die Sexualität zur damaligen Zeit, also Luther, die sozusagen aus dem aus dem Schlafzimmer rausgeholt hat und gesagt hat, Moment mal, das ist alles ganz natürlich, alles ganz normal und nicht nur das kontemplative Leben oder das Leben in der Klosterzelle ist gottgefällig, sondern die Ehe, Kinder kriegen, alles ganz normal und natürlich auch das eine Art Gottesdienst, Dienst an Gott, eben das in die Welt holen und sie sagen, naja, und schon 200 Jahre später war es dann wieder anders, also hat irgendwie nichts genutzt.
Ja, also das, was bestimmt die Reformation auch gebracht hat, ist eine neue Standortbestimmung. Was bin ich als Mensch? Wofür stehe ich? Und ich bin nicht nur, also ich bin selbstverständlich auch ganz kleiner, ich bin sündiger Mensch, aber diese Sündhaftigkeit des Menschen ist das Gottesverhältnis, das gestört ist. Es ist nicht mehr meine Körperlichkeit. Körperlich gehöre ich als Mensch, als Geschöpf Gottes in diesen Rahmen rein und habe letzten Endes dankbar zu sein, dass ich letzten Endes als Geschöpf Gottes dazu beitragen kann, Geschöpflichkeit weiterzuleben und weiterzugeben. Das ist bestimmt ein positiver Aspekt, Sexualität, Ehe, Familie nochmal neu zu definieren. Interessanterweise ist ja gerade die reformatorische Seite, die dann Jahrhunderte später in die Repression ging und gesagt hat, da sind wir ein bisschen zu weit nach vorne geschlittert und letzten Endes wieder ein sehr rigides Körperlichkeitskonzept vertreten hat.
Also ich habe oft gestaunt, wie modern in diesen vier Büchern allein hier, wie modern Luther sein kann, eigentlich in vielem seiner Zeit voraus. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen sozusagen von dem, was er uns noch gibt heute, aber wie, ja, also um Sprünge einfach, Quantensprünge seiner Zeit voraus. Was gibt er uns denn heute noch? Das ist ja in Ihrem Buch, haben wir ja einiges sozusagen, hat Herr Vogt festgehalten, was heute noch für uns wichtig ist.
Da sind viele sehr spannende Themen in dem Buch, vor allem sein gesellschaftliches Engagement, denke ich, ist in Zeiten, wo Armut und fehlende Teilhabe an Möglichkeiten wieder sehr real ist. Das ist sehr zeitlos, wie er sich in diesem unendlichen Schriftverkehr, den wir vorhin erwähnt haben, auch wirklich um Einzelfälle kümmert. Jemand bittet, eine Witwe zu unterstützen, sich für die Schulbildung einsetzt. Das ist ein zeitloses Erbe, was wir von Luther auf jeden Fall mitnehmen können. Und ja, ich denke, da kann man vom katholischen Luther her auch noch ergänzen.
Vom katholischen Luther, den ich mal so in Frage stelle, aber es ist eine ganz gute These. Ich denke, dass das Lutherjahr dazu beiträgt, dass die beiden großen Kirchen sich wieder reiben müssen und wieder reden müssen. Ob sie sich annähern, das wage ich zu bezweifeln. Aber dass man von katholischer Seite jetzt wieder auf Luther schaut und sich mal überlegt, was man sich gemeinsam so angetan hat in den letzten 500 Jahren, kann sehr produktiv werden. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre war schon mal ein erster Schritt. Vielleicht schafft man es, sich jetzt gegenseitig ernst zu nehmen und auch von katholischer Seite die evangelische Kirche vielleicht nicht als Gemeinschaft von Kirchen zu betrachten, sondern auch tatsächlich als Kirche.
Also sozusagen weg von diesen Feindbildern, die man hat.
Das hieße dann im Wortsinn katholisch, allgemein.
Ja. Also wenn ich da einmal einhaken kann, möchte... Da lässt sich auch sehr gut unterscheiden, also das, was jetzt in Hildesheim passiert ist und was in den theologischen Gremien der Ökumene stattfindet, das ist die Fachtheologenschaft und das Volk, also das evangelische und katholische Kirchenvolk, dem geht das so zu Herzen, dass die diese Unterscheidung schon gar nicht mehr machen. Da gibt es so viele Fälle, wo evangelische natürlich zum katholischen Abendmahl gehen, wo der katholische Priester das auch weiß. Und da ist das eigentlich in der Praxis schon alles ganz, ganz viel anders. Deswegen finde ich immer wieder, ja, Luther geht zu Herzen. Und zwar interessanterweise ja nicht nur den Evangelischen, sondern auch den Katholiken. Und ein anderer Aspekt der Katholisierung von Katharina, aber auch lässt sich in Wittenberg auch gut ablesen. Da gibt es im Lutherhaus, wer schon da mal Jahrhunderten mal da war, weiß es, eine Bronzestatue von Katharina und sie trägt einen großen Ring und der ist ganz abgerieben, so wie in Heiligtümern Menschen bei Heiligen an irgendwelche Körperteile oder Reliquien geht. So machen die gerade die asiatischen Gäste, aber auch die amerikanischen, die müssen einmal den Ring von Katharina anfassen und ja, ich deute mal, denken, sie kommen dann dieser Vorbildfrau etwas näher.
Der Kurienkardinal Walter Kasper hat vor 2 Monaten etwa gerade gesagt, die Menschen erwarten, Katholiken wie Protestanten erwarten zu Recht sozusagen, dass man sich dringend annähert. Es tut sich ja tatsächlich was in dieser Beziehung, dass man eben diese Feindbilder aufgehoben hat. Wenn Sie auch nochmal diese Frage, sozusagen, was bleibt von Luther, die Moderne sich nochmal anschaut, also dieses Erstaunliche, wie modern Luther sein kann, was würden Sie sagen, was über diese Luther-Dekade hinaus bleibt? Es ist ja vieles aufgeploppt und es sind so viele Themen, manche werden wieder vergehen, manche bleiben hoffentlich bestehen. Was ist Ihrer Ansicht nach, was sind so die Themen, die weitergehen werden?
Das Thema Freiheit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit ist ja ganz aktuell in der gesamten politischen, gesellschaftlichen Diskussion. Und ich habe mir aber für dieses Reformationsjubiläum eigentlich gesagt, wenn von Luther nur hängen bleibt, es gibt Menschen, die werden glücklich durch die Haltung, dass sie das durchziehen, von dem sie überzeugt sind. Also diese Haltung, hier stehe ich kann nicht anders. Wir wissen alle, das hat er historisch nicht so gesagt, aber das ist die lutherische Grundhaltung. Und die wünsche ich mir für viele Menschen, dass sie in Luther ein Vorbild in dieser Weise sehen. Und wenn das Reformationsjubiläum das mit zur Folge hat, wäre ich schon sehr froh.
Und ich glaube, was man vielleicht ergänzend noch sagen kann, was eben auch sehr deutlich wird über die Frauengeschichte selber nochmal, es ist die Entdeckung, dass Freiheit A einen Preis hat und dass die Frauen und die Männer zur Zeit der Reformation bereit waren, diesen Preis zu zahlen. Und zwar nicht in Furcht vor der Welt. Ich glaube, das ist also keine Furcht vor der Welt zu zeigen. Das ist so ein durchgängiges Moment, was ich da nochmal sehr deutlich auffinde.
Wir haben 4 Bücher sozusagen, haben wir gestreift, wir konnten immer nur anreißen, wir hoffen, wir haben etwas neugierig auch gemacht. Das sind aber nur 4 von einer ganzen Reihe, die hier vorne liegen, auch nachher am Verkaufsstand da hinten sind. Und das ist Teil einer Reihe, wir können Religion. Vielleicht, Frau Ruprecht, wenn Sie noch 2 Sätze dazu sagen.
Ja, es sind insgesamt 24 Bücher in diesem Prospekt, ein Angebot, das sich richtet an Buchhandlungen, aber Buchhandlungen beliefern ja auch Büchertische in ihren Gemeinden. Vielleicht haben Sie Interesse an einzelnen Büchern. Der Hinweis auf den Verkauf da hinten, da steht auch Leseinsel Religion, den wiederhole ich gerne. Da sind nur die erhältlich, die heute hier auch eine Rolle gespielt haben. Wir hoffen, dass auch Buchhändlerinnen und Buchhändler dieser Einladung gefolgt sind. Und wenn sie in ihren Kirchengemeinden oder in ihrer Buchhandlung nach einem besonderen Blickwinkel auf Martin Luther suchen, dann herzliche Einladung, sich auch eins dieser Prospekte mitzunehmen und genau nach diesen Büchern zu fragen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es geht hier auf der Leseinsel jetzt gleich weiter.
Geht sofort weiter. Vielen Dank und gute Messe noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.